Deutschlandfunk.
Hallo, hallo, wir wollen über Lustgewinn sprechen, ja? Durch Cuckold. Cuckold, habe ich gesagt. Was mag das bedeuten?
Oh, also habe ich so noch nie gehört. Klingt jetzt nach, also irgendwas Sexuelles wahrscheinlich, ne? Aber eine Praktik oder Kack? Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, Cockhold, dann weiß ich nicht, Penis und Halten, aber selbst da, also fehlt mir jetzt gerade die Fantasie, was das jetzt sein soll.
Wir haben uns in Berlin umgehört und nein, es geht nicht ums Penis halten. Es ist nicht Kack und Hold. Da geht es eher um den Kuckuck. Gibt doch diesen Ausdruck, ne? Wenn eine Frau einem Mann ein Kind unterjubelt, ein Kuckuckskind. Und in diese Richtung geht auch einfach die Etymologie des Wortes Cuckold aus dem Französischen. Es ist eine Praktik aus der BDSM-Szene. Es geht darum, Sex zu haben mit einer anderen Person als der Partnerperson, aber eben im Beisein der Partnerperson.
Also, unter Cuckold verstehe ich halt so ganz klassisch mal ein Paar, das darauf steht, wenn so eine weitere Person involviert ist und dass dann der eine Partner halt zuschaut, wie die andere Person penetriert wird oder Sex und Spaß hat und Vergnügen. Dabei aber halt nicht mitmacht, sondern wirklich nur außenstehend oder außensitzend dabei ist.
Und eine Frau, die darauf steht, zuschauen, die hören wir jetzt gleich als erstes. Und dann noch ein Sexarbeiterinnenpaar, das solche Sessions anbietet, eben auch für Singles, die das erleben wollen. Wir gehen rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Und wir tasten uns nochmal ran an diese Art Lust zu spüren, Cuckold, mit Steffi. Hallo Steffi.
Hi.
Bevor wir jetzt über deine Erfahrung auf diesem Feld generell sprechen, also was verstehst du unter diesem Begriff Cuckold oder Cuckqueen, dieses weibliche Pendant, wenn eben eine Frau gerne zuguckt?
Ja, danke, dass du fragst, weil das war auch für mich total verwirrend. Ich habe erst vor ein paar Wochen auch festgestellt, okay, ich bin Voyeuristin, also ich gucke gerne zu. Ich konnte das irgendwie nie so richtig, ja, ich wollte das irgendwie nie so richtig wahrhaben auch. Dann habe ich so einen Test gemacht und dann kam eben raus, okay, ich mag einfach wirklich gerne zugucken und das ist auch, es gibt einen Begriff dafür und das ist halt irgendein Kink, so. Und ich wusste schon immer, ich gucke gerne meinem Partner zu, wie er Lustgewinn hat, wie auch immer. Vielleicht, weil er mit anderen Männern was hat oder weil er andere Frauen küsst oder ja, auch Paaren gucke ich sehr gerne dabei zu, wie sie Sex haben. Und ich sitze sozusagen wie hinter so einer Milchglasscheibe, so ein bisschen im Abseits und dürfte aber dazukommen, wenn ich wollen würde.
Aber es ist was anderes, als jetzt ein Porno zu schauen und auf dem Bildschirm irgendwie zu sehen, ah, da ist irgendwie eine Konstellation, Leute haben in irgendeiner Weise intime Erfahrungen und das ist irgendwie total anregend für mich. Das ist nochmal was anderes, real life dabei zu sein, meinetwegen im Raum oder ein bisschen in der Ecke sitzend. Das ist für dich nochmal ein anderer, ja, ein Lustmoment.
Ja, total. Also das ist so, ich verabrede dann auch gerne vorher, dass ich auch näher kommen kann und eben auch die Geräusche höre, auch die Haut mal spüren kann, auch von jedem Winkel mal schauen kann. Ne? Ich meine, klar könnte ich das auch mit einer VR-Brille oder so machen, aber ich weiß nicht, das ist schon schöner, auch wenn ich mit den Menschen vor allem vorher über diesen Lustgewinn spreche und auch währenddessen lassen wir uns immer noch mal offen, was sind die Regeln, fühlt ihr euch immer noch wohl, darf ich das, obwohl ich vorher vielleicht schon gefragt habe, dürfte ich das machen, aber mir ist es auch sehr wichtig, dass wir Konsens haben, während wir eigentlich schon die Regeln klar haben und während es läuft, damit es zwar immer noch so aufregend ist und so, aber mir ist es super wichtig, dass sich alle dabei wohlfühlen, ja, dass ich nicht die perverse Voyeuristin bin quasi.
Aber was ist das für ein Setting? Sind das dann Paare und triffst du die irgendwie online und verabredest dich mit denen? Oder was sind das für Leute, denen du dazu guckst?
Das sind Menschen entweder, die ich schon länger kenne oder das sind Leute, die ich gerade erst kennengelernt habe. Oder das ist manchmal auch eine Person aus einer Partnerschaft, wo die andere Person vielleicht zu Hause ist und ich mir dann jemand anderen Dritten dazu hole. Und da muss gar nicht mein Partner zum Beispiel involviert sein. Das sind dann eben vielleicht zwei andere Männer oder zwei andere Frauen, zwei andere Männer oder ein Paar, was eine offene Beziehung miteinander führt. Und das Einzige, was vorher klargestellt ist, ist, dass ich kein Interesse an einer Beziehung habe, an einer, also klar, zwischenmenschliche Beziehung, aber nicht an einer Partnerschaft, sondern wenn, dann an einer Freundschaft. Also es muss schon viben. Es muss schon irgendwie, da muss noch ein Mensch am Penis hängen für mich gedanklich.
Gutes Bild. Aber nur noch mal, weil es klingt jetzt so, als ob das super easy ist, solche Konstellationen zu finden. Ist das für dich leicht, Menschen zu finden, denen du dann erzählst? Ich frage mich sowieso, wann du das erste Mal für dich gemerkt hast und dann jemandem erzählt hast und gesagt hast, übrigens könnte ich, wenn ihr zwei nachher irgendwie ins Schlafzimmer geht, könnte ich mich einfach dazusetzen.
Ja, das ist auch gar nicht so lange her. Ne? Also das Ganze, was ich jetzt erzähle, ist schon immer unterschwellig da gewesen, aber das richtig auszuleben, ist es wirklich die letzten Wochen oder Monate passiert, könnte ich sagen. Und ich habe das auf einer Party entdeckt. Wir haben so einen Test gemacht, was wir für Kinks haben. Wir waren irgendwie 6 Leute und haben uns aber schon in einem sehr losen Setting auch kennengelernt, in einem Club in Berlin. Und dann aber kein Sexclub oder so, sondern wirklich einfach nur ein Club in Berlin, sind dann zu mir für eine Afterhour. Dann haben wir diesen Test gemacht und da haben wir alle sehr offen über unsere Kinks gesprochen. Und ich hatte aber immer noch viel mehr Redebedürfnis und das haben die anderen natürlich gemerkt. Und dann haben wir so ein bisschen darauf fokussiert, okay, warum ist mir das so wichtig? Und dann ist rausgekommen, okay, ich bin ein Switch und ich bin Voyeuristin und ich möchte gerne auch meinem Partner zugucken vermehrt. Und dann haben diese Leute auf der Party mir direkt angeboten, hey, ich kann jetzt auch eben kurz oder wir können kurz zu dir ins Schlafzimmer gehen und wir haben da einen lustvollen Moment oder wir gehen duschen und du kannst einfach durch die Tür dazugucken oder so. Und damit war ich total, ich war erstmal total erstaunt, dass das gar nicht als Igitt wahrgenommen wird, sondern dass mir direkt ein Angebot gemacht wird, hey, komm doch einfach dazu, wir haben da auch Freude dran. Und ja, damit war ich überfordert, ich habe das dann dankend abgelehnt so, aber eine Woche später ausprobiert sofort.
Das ist Berlin, also das Voyeuristen habe ich verstanden, was war das zweite, was bei dir rauskam?
Switch, also ich bin mal dominant, mal bin ich unterwürfig und das kann eben switchen, je nachdem, wie ich Lust habe, wie ich Laune habe, manchmal auch innerhalb einer Nacht oder eines Aktes, sag ich jetzt mal.
Wenn du jetzt beschreiben würdest, dieser Moment, also dann, okay, in dem Moment hast du es nicht ausprobiert, aber dann später irgendwann das Angebot doch mal angenommen, offenbar. Was für Gefühle hast du, wenn du zuguckst?
Das ist sowas wie, es ist ein bisschen verboten, was ich mache und trotzdem mache ich es. Und ich weiß, dass ich dieses Verbot, was in meinem Kopf ist, dass das Verbot nicht von den Menschen da vor Ort ausgesprochen worden ist, sondern dass das irgendeine Stimme in mir ist, mein Über-Ich, was mir sagt, okay, du hast gelernt zu gucken und anderen Menschen auch beim Umziehen oder so zu gucken, das soll man nicht. Aber ich gucke gerne Leuten beim Umziehen zu und frage die, darf ich einfach zugucken oder wenn sie miteinander Sex haben. Und dieses Gefühl ist so eine, boah, wie so ein süße Würze irgendwie und so, haha, ich tue gerade was, was verboten ist eigentlich, aber es macht total Spaß und dann werde ich auch horny und dann mache ich manchmal auch mit oder fass mit an oder so und manchmal gucke ich auch einfach nur und sitz da und bin glücklich.
Aber oder ist das vielleicht auch so eine Art biologische Neugier, weil wie selten hat man eigentlich den Moment, dass man Leuten wirklich zugucken kann beim Sex und auch sehen kann, okay, wie machen die das jetzt eigentlich gerade? Sei es Mann-Mann, Frau-Frau oder Mann-Frau, egal in welcher Konstellation.
Absolut, da triffst du einen sehr guten Punkt. Also das ist dieses auch, wie sieht der andere aus, wie sieht die andere aus? Ich habe das zum Beispiel auch schon mal gemacht, dass ich auf einer Sexparty war und wir waren nur Frauen und wir haben uns gegenseitig unsere Pussys gezeigt. Einfach aus Neugierde. Wir wollten gucken, was gibt's für Unterschiede und ja, wie fühlt sich das auch an, darüber gegenseitig ganz offen zu sprechen. Weil der Voyeurismus bringt für mich auch ins Leben, dass ich viel offener über meine Sexualität mit anderen sprechen kann, über den Lustgewinn, über das, was in Anführungsstrichen normal ist, ja, oder was auch stigmatisiert ist. Und ja, das ist mir nämlich eben noch wichtig, dieses Mindset, dieses Sprechen, die Verbindung miteinander und das unterstreicht das Ganze noch so ein bisschen.
Jetzt hast du schon gesagt, ein Wunsch wäre für dich eigentlich auch deiner Partnerperson zuzugucken dabei, aber das ist jetzt alles noch so neu. Hat sich das schon ergeben? Ist da jemand, mit dem du das so besprechen kannst oder ist das noch gar nicht passiert und es ist bis jetzt nur so eine Vorstellung, die du hast?
Ja, wir haben das besprochen und es ist auch schon ein bisschen was passiert, aber noch nicht so richtig und ich konnte auch noch nicht richtig zugucken. Aber alleine dadurch, dass wir darüber sprechen, hat sich für uns beide nochmal eine neue Welt aufgetan. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem, ich sag mal mit einem Freund plus, auf eine Kinky Party gehe und es ergibt sich, dass diese Person mit einer anderen Person, die ich auch super hot finde, sich küsst, dann frage ich auch, kann ich zugucken? Und das hat sich ergeben und das war einfach Boah, das war richtig schön.
Und es ist aber absolut was anderes als jetzt ein Dreier. Weil diese Fantasie, glaube ich, die kennen super viele Leute. So dieses, ein Paar holt sich irgendwie jemanden dazu und man macht irgendwie was zu dritt.
Ja, genau. Hatte ich auch schon diverse Male irgendwie, kann man mal machen, ne? Aber ich finde das mit dem Zugucken ist gerade halt das Ding, was mich am meisten interessiert. Und das würde ich auch komplett abgrenzen. Weil bei einem Dreier ist es auch so, dass vielleicht eine Person sich ausgeschlossen fühlen könnte, wenn sie nicht genug involviert wird. Und wenn ich als Voyeuristin dabei bin, möchte ich auch gerne einfach mal ignoriert werden. Ne? Auf mir lastet kein Druck, auf mir lastet keine sexuelle Erwartung. Ich darf einfach nur schauen und genießen und es mir selber machen oder vielleicht jemanden mal küssen, wenn überhaupt. Aber im Moment bin ich noch dabei, wirklich einfach nur gucken, genießen und eben dieser sexuelle Druck ist komplett weggenommen.
Jetzt hast du gesagt, eben du hast die Partnerperson und es ist so, bahnt sich jetzt vielleicht an, dass es Situationen gibt, wo du jetzt auch da zuschauen kannst und jetzt würde jeder, oder was ist jeder, aber viele in Beziehungen würden jetzt so den Flex haben, den Moment, dass sie sagen, warte mal, da war doch so ein Gefühl namens Eifersucht, wo man vielleicht, wenn man gerade ne, irgendwie diese Körperlichkeit sieht, der Partnerperson mit einer anderen Person, vielleicht sowas wie Eifersucht hat, diese Ängste auch, oh, nicht, dass nachher die Berührung und was alles Intimes da passiert, dem besser gefallen könnte der Person als mit mir. Also diese Vergleichsmomente, das haben, glaube ich, viele schon so. Solche Gefühle können ja hochkommen in einem. Also das ist bei dir dann nicht so oder ist das so und du lebst das dann aus in dem Moment? Oder was? Wie würdest du das sagen? Ist Eifersucht überhaupt ein Thema?
Ja, das ist der eigentliche Knackpunkt gerade bei deiner Frage und eine total wichtige Frage, denn ich musste mir erst meine Eifersucht anschauen, bevor ich dem Voyeurismus nachgehen konnte. Also ich musste erst meiner Eifersucht nachgehen, dem Gefühl, das erforschen, bevor ich dem Voyeurismus nachgehen kann. Also wenn ich jetzt ein Eifersuchtsgefühl bekomme, schaue ich mir an, warum ist das da und wieso? Dann ist das meistens so, dass ich Angst vor Verlust habe. Wenn aber klar ist, wir haben hier, das ist auf einer sexuellen Ebene gerade da, kann ich dieses Gefühl der Eifersucht ummünzen in, ich freue mich gerade, dass mein Partner so eine Lust empfindet und schöne Momente teilt. Ob ich das bin oder ob andere das sind, ist egal, weil es geht um den Lustgewinn für meine Partnerperson. Und deswegen stelle ich meine Eifersucht hinten an und die ändert sich dann sehr schnell um in ein, oh Gott, ich habe Angst verlassen zu werden, in, oh wie schön, wir können tolle gemeinsame freudige Gefühle miteinander teilen.
Das geht natürlich auch nicht mit jeder Partnerperson, aber in der Konstellation, in der du jetzt bist, geht das schon. Das ist natürlich auch, auf jeden Fall in dem Moment, wenn man das so leben kann, fühlt sich das wahrscheinlich wie eine Bereicherung an. Also was würdest du sagen, hast du das Gefühl, jetzt wo du diesen Voyeurismus ausleben kannst, das ist nochmal so eine Facette, die dir mehr gibt?
Ja, also durch den Voyeurismus kann ich mich selber besser verstehen, weiß auch, ich bin nicht Igitt, sondern das ist etwas, was andere auch schön finden. Und was ganz wichtig ist, die Kommunikation in meiner Partnerschaft hat sich nochmal komplett gewandelt und steht auf ganz, ganz sicheren Füßen. Und dadurch, dass eben Kommunikation und Transparenz und Ehrlichkeit, Verlässlichkeit da sind, ist das andere mit dem Voyeurismus auch willkommen. So, und dadurch ist es auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere Beziehung, ja.
Ja. Danke, Steffi, dass du uns davon erzählt hast. Ich will auch noch sagen, du hast jetzt so ein Umfeld, wo so vieles möglich ist. Vielleicht werden Leute zuhören und denken, okay, dieses freie Umfeld habe ich so nicht. Wo kann ich denn sowas ausprobieren, wenn ich daran Interesse habe, sei es voyeuristisch, sei es aktiv zu werden in irgendeiner Konstellation? Und dazu hören wir jetzt eben direkt ein Paar, das als Sexarbeiterin, als Sexarbeiter gemeinsam arbeiten und dann dieses Cuckolding im Grunde gemeinsam auch anbieten. Das ist dann nochmal das Zweite, was wir hören werden. Aber dir danke für deine Perspektive, Steffi.
Aber gerne und ich kann nur alle ermutigen, lebt euch aus.
Was auch immer es ist, es kann ja auch nochmal was ganz anderes sein. Ja, stimmt. Danke.
Dankeschön.
Seit einem Jahr arbeitet das Paar Raffaella Morning und Master Samael in einem Sexstudio in Berlin, eben als Paar zusammen, sie Domina, er Dominus. Und da kann man eben hinkommen, Paare, einzelne Männer, einzelne Frauen wahrscheinlich auch für Cuckolding Sessions. Und da sagt Samael schon, ist das richtig so, wie ich es erklärt habe?
Absolut.
Also jede Kombination ist denkbar, die zu euch kommen kann.
Definitiv. Wir sind, was Geschlechter angeht, komplett offen. Uns ist viel wichtiger, dass die Leidenschaft mitgebracht wird.
Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Auch nochmal an dich, Raffaela.
Dankeschön.
Und vielleicht können wir nochmal, wir haben es zwar schon ein bisschen versucht, am Anfang zu klären, aber nochmal verstehen, wie würdet ihr einer Person Cuckolding beschreiben, die davon noch nie gehört hat?
Streng genommen würde ich sagen, es ist eine Fantasie, dass ein Mann seine Partnerin quasi vor seinen Augen, seine Partnerin von einem fremden Mann sexuell beglückt wird und er dabei nur zuschauen darf. Das ist so die, streng genommen, das ist die Grundfantasie. Aber es gibt natürlich weitaus, es ist ein Spektrum, es ist definitiv viele, viele Levels, die da zukommen können, unterschiedlich basierend auf, was die Interessen sind und was auch der Ausgangspunkt von so einer Situation ist.
Umgekehrt geht's auch, dass es Cuckqueen gibt, also sozusagen die weibliche Variante. Das, wie ist das dann, wenn quasi
eine Frau zugucken muss, wie eine andere Frau, eine fremde Frau, ihren Mann mit ihm schläft?
Also das wäre zum Beispiel das Pendant dazu.
Richtig.
Was glaubt ihr, was macht die Faszination da aus? Also ist das so ein voyeuristisches Momentum oder ist das auch dieses, ja, es ist ja wie ein vor eigenen Augen Fremdgeh-Moment, so ein gedemütigt werden?
Es hat eine riesige Spanne. Wenn wir bei der Demütigung anfangen, dann sind es häufig Männer, die zum Beispiel einen kleinen Schwanz haben und sowieso in ihrer Partnerschaft gar nicht richtig ihre Partnerin so unterstützen können, sexuell, wie sie es gerne möchte. Oder Männer, die einen weiblich ausgeprägten Körper haben und auch gar nicht jetzt wirklich männlich rüberkommen. Es gibt auch Männer, die dann in die Feminisierungsrichtung gehen, die gerne Damenunterwäsche tragen oder gerne auch als Frau in einem Rollenspiel erotisiert werden sollen. Und das ist ein Bereich, wo genau die Demütigung das Reizvolle ist. Das ist das, nein, du bist eigentlich nicht der Mann, den ich brauche, aber ich brauche dich, indem du zusiehst und indem du mir was anreichst und indem du für mich da bist, aber nur zuschauen und nicht anfassen.
Okay, und dann wird es ganz schnell einfach ein Rollenspiel auch, ne, wo man in verschiedene Rollen geht, auch Geschlechterrollen nochmal irgendwie vielleicht wechselt oder sich austestet, ausprobiert, was ist das dann eigentlich? Wenn jetzt ein Single-Mann zu euch kommt, was bedeutet das? Der will euch dann zugucken beim Sex?
Richtig, genau. Es geht auch manchmal darum, dass es einfach, er möchte das Geschenk unserer Leidenschaft teilen. Das ist ja für viele Menschen, für viele Männer, insbesondere wenn man Single ist, einfach genau dieses Gefühl zu haben. Ich werde eingeladen in diese intimste Situation. Ich werde eingeladen, die Leidenschaft zu teilen. Ich werde eingeladen, diese Energie zu fühlen, zu spüren, zu schmecken, zu riechen und wirklich ein Teil davon zu sein. Das heißt, das ist ja nicht nur diese Demütigung, sondern absolut, da sind teilweise voyeuristische Elemente dabei, aber auch diese Teile von, ich hab zum Beispiel einen sehr bestimmten Gast im Kopf, der geht so auf die 70 zu.
Dennis,
genau. und dieser Dennis, er sagt von sich aus, meine erotischen Tage sind hinter mir, aber ich habe immer noch diese Leidenschaft und ich genieße diese Energie in einem Schlafzimmer auf einem Bett. Und er liebt es einfach, da zu liegen, nackt mit uns. Er ist manchmal zwischen uns, über uns, neben uns. Manchmal steht er da mit Flasche Wasser und
Aber es klingt erstmal so, wie als würde er ein Live-Porno miterleben dürfen. Oder wir kennen das aus Filmen, so diese Schlüsselloch-Situation eigentlich. Dieses wirklich ins Schlüsselloch blicken, ins Schlafzimmer der Leute und so nah wie möglich dabei sein, während die so intim sind. Also das ist dann dieses Voyeuristische fast wieder. Aber er darf auch mit anfassen und ein bisschen mit zu Gange gehen.
oder?
Richtig, okay. Richtig.
Da vermischt es sich dann fast schon. Und was würdet ihr beschreiben jetzt als Paar, das sexarbeitermäßig unterwegs ist und gemeinsam eben auch arbeitet? Was mögt ihr da an diesem Kakult besonders, an dieser Spielart? Das ist ja auch ein bisschen BDSM-Szene eigentlich, ne?
Ja, es hat die Spektrumbreite. Also für mich, ich liebe ein kollektives Setting in der Erotik. Ich liebe es, wenn man als Gruppe unterwegs ist. Und es hat für mich nicht nur den Aspekt, dass ich das Geschenk habe, dass ich mit meinem Partner Sex haben kann, den ich so liebe, mit dem ich das so liebe zu machen, sondern dass noch eine andere oder mehrere andere Personen dazukommen, wo es eine ganz andere Gruppendynamik gibt. Es gibt eine Verbundenheit. Es gibt auch eine Tabulosigkeit. Und das ist eins der Dinge, die wir auch wirklich kultivieren wollen.
Aber ganz kurz, wenn ich Raffaella nachfragen darf, war das von Anfang an da? Weil jeder, der das jetzt so hört, der das noch nie ausprobiert hat, denkt sich vielleicht, oh Gott, da ist ja erstmal eine Scham. Gut, manche haben generell so die Vorstellung, allein erstmal nackt vor anderen und dann Sex haben, diesen intimen Moment vor einer anderen Person. Da sind ja sehr viele so, ich glaube, vielleicht uns auch anerzogene Barrieren oder Dinge, die wir, wie wir sozialisiert sind, im Kopf haben, wo wir vielleicht auch eher ganz viele Tabus im Kopf haben, bevor wir jetzt irgendwie, ne, ist ja jetzt nichts Natürliches zu sagen, Sex vor einer anderen Person zu haben. Also war das bei euch etwas, was sich entwickelt hat oder war diese Freiheit, das so auszuleben, von Anfang an da?
Von Anfang an. Also ich selber lebe schon weitaus mehr als 20, 25 Jahre ein kinky Leben. Ich lebe mit BDSM schon seit mindestens 10, 12, 13 Jahren lebe ich auch meine exhibitionistische Seite sehr gerne aus. Das heißt, ich bin auf frivolen Partys unterwegs. Ich bin auf den gut bekannten Berliner Locations unterwegs und fröne auch gerne meine Leidenschaft in der Öffentlichkeit. Und das ist zum Teil, hat das mit natürlich dieses toll, Leute sehen mir zu und viele denken, oh wow, ich wünschte, ich wäre jetzt dieser Typ mit dieser Frau oder diese Personen. Auf der anderen Seite ist das, wie gesagt, ich liebe es, meine Leidenschaft zu teilen. Und in diesem ganz intimen Setting ist es noch schöner, weil ich tatsächlich, ich kriege alles mit von dieser Person. Mhm. Ich kriege die Erregung mit, ich kriege die Energie mit. Es ist einfach wunderschön und das ist etwas, was ich sehr gerne teile.
Du machst das eben schon länger und Raffaella jetzt so ungefähr seit 2 Jahren. Also deine Arbeit als Dominus geht jetzt schon seit über 10 Jahren und Raffaella so seit 2 Jahren Domina. Wie war das für dich, Raffaella? War das so ein Antasten, Rantasten an dieses Phänomen oder war das für dich dann auch so von vornherein, ah ja, klar, das muss man so leben?
Also ich teile es so gerne, dass ich erst vor 3 Jahren, ich bin jetzt 33, ich habe erst vor 3 Jahren meine sexuelle Reise wirklich begonnen. Und ich habe mich ins Zwingerleben gestürzt in Berlin. Und meine allererste Party, ich hatte so Bammel, genau dieses vor anderen Leuten erotisch zu sein. Und ich hab's sofort geliebt. Und als ich das einmal gemacht habe, dann wusste ich, ich bin voll der Gruppenmensch und ich finde es wunderschön, wenn um mich herum Leute erotisch werden. Es hat auch sehr viele Challenges, wenn ich zum Beispiel Freundinnen mit auf Partys nehme. Wie viel möchte ich von denen sehen?
Ja, wie ist das dann?
Wie ist das dann? Ja. Ich muss es austesten. Es ist eine Art und Weise, die Freundschaft zu vertiefen, muss ich sagen. Weil entweder gehe ich dann nicht in den gleichen Raum, weil es mir unangenehm ist, diese Lust von einer Person, die ich gut kenne, zu sehen. Also eigentlich erregt es uns Menschen, ja, aber es ist so schambehaftet, es ist uns so peinlich, dass wir es abwerten. Und das hätte ich bei meiner Freundin auch. Und es würde mir peinlich werden, würde es mich erregen, wenn meine Freundin stöhnt vor mir.
Mhm. Also es kommt so auf die Konstellation schon an. Ne? Also wenn dann jemand kommt, ihr sagt ja auch, ich hätte jetzt gedacht Kunde, aber ihr sagt ja Gäste auch, zu denen, die zu euch kommen. Und für diese Dienste, das muss man ja auch sagen, dann Geld zahlen für das, diese Fantasien, die sie haben und die sie gerne dann mit euch gemeinsam irgendwie ausleben wollen. Und nochmal zu diesem Cuckold-Phänomen, um das auch nochmal zu verstehen. Ihr habt jetzt eben von dem 70-jährigen Dennis erzählt. Was für ein Spektrum ist das? Sind das eigentlich vor allem Dinge Männer, die dann kommen, die das gerne wollen? Oder kommen auch Frauen? Wie muss man sich da vorstellen?
Primär Männer tatsächlich. Wir haben auch ab und an Pärchen, also beide submissive Pärchen, die gerne dieses Core-Topping, also Doppel-Domination und Cuckolding, Cuckqueen quasi erleben wollen.
Dann abwechselnd, das ist ja fast schon wie so Fairplay-mäßig. Erst du, dann ich. Dann hat man ja, dann kommen alle auf ihre Kosten. Ah ja, interessant.
So ungefähr, genau. Aber klar, es gibt natürlich auch Damen, die das gerne auch in Anspruch nehmen.
Mhm. Ihr habt aber schon angedeutet, irgendwie tendenziell mehr Männer und auch Männer, die vielleicht Geschlechterrollen ausprobieren wollen, in andere Rollen schlüpfen wollen, die vielleicht auch, das finde ich auch ganz spannend, ja, so bestimmte, ich nenne es mal Bi-Neugier haben. Vielleicht eine Bi-Neugier, eine Bisexualität, die sie so nicht ausleben, wer weiß. Oder was ist so euer Gefühl da? Was sind das dann für Momente, die ihr da erlebt, wenn da ein Mann kommt und der da irgendwie vielleicht Bi-Fantasien hat?
Es sind vor allen Dingen die Momente am Telefon. Ich führe mit jedem Einzelnen ein Vorgespräch.
Vorher also, okay.
Ja. Und ich habe sie am Telefon und dort schreiben sie mir, hey, ich bin 18 und ich träume schon seit 2 Jahren davon und ich habe mir jetzt das Geld zusammengespart und will das endlich erleben. Oder hey, ich bin 45, ich bin verheiratet und ich bin nicht geoutet. Ich denke, ich bin bisexuell. Oder hey, Raffaela, irgendwie... Ich weiß nicht, ich will einen Mann mal einen blasen, aber auch nur, wenn du mir sagst, dass ich das machen muss, sodass es in meinem Kopf eine Brücke bildet und ich mir dazu die Erlaubnis gebe.
Das sind ja nochmal ganz andere Geschichten. Da will man vielleicht bestimmte Sexpraktiken ausprobieren, aber braucht irgendwie noch so ein Momentum davor. Ne? Mm. Und von wegen Geld zusammensparen, diese 18-Jährige, das sind so ungefähr 300 Euro, ne, die man für so eine Session ausgibt, je nachdem wie lang die geht wahrscheinlich.
Das ist, wenn wir einzeln gebucht werden. Also bei uns ist es so, dass wir ab 1,5 Stunden machen, das kostet dann 600 Euro für uns beide. Mm. Also klar, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber ja, die Qualität hat halt seinen Preis.
Aber ihr würdet jetzt für Geld auch wahrscheinlich nicht alles machen. Wahrscheinlich habt ihr auch bestimmte Grenzen oder Tabus, wo ihr sagt, okay, das ist unser klar definiertes Angebot, aber darüber hinaus gehen wir nicht.
Ja, das haben wir. Wir haben alles nur mit Kondom. Der Gast darf mich nicht penetrieren. Der Gast darf mich nicht einfach anfassen. Du kannst dir vorstellen, wenn wir so mitten dabei sind, ich wechsle auch in ein Gefühlswesen, dass wenn ich dann plötzlich zwischendurch irgendwo angefasst werde, kann es sich wie eine Grenzüberschreitung anfühlen. Das heißt, ich führe den Gast mit Stimme Schritt für Schritt und führe ihn immer weiter ein in dieses zweier erotische Erlebnis, was ich und Master Samael zusammen haben. Und der wartet dann und lässt los und ist einfach mit dabei.
Und es ist ganz klar, auch Consent ist da und sehr viele Regeln im Vorab-Absprachen, wie man das im BDSM-Bereich einfach, wir haben in einer Stunde Liebe schon in anderen Kontexten drüber gesprochen, wie man das immer wieder hat. Ne? Da gibt es klare Grenzen und Regeln, damit eben niemand sich danach oder währenddessen sich komisch fühlt. Ne?
Richtig.
Okay. Absolut.
Und dann kann man sich ja vorstellen, als Paar das zusammen zu machen. Ihr wirkt jetzt so, als ob das für euch so eine sehr offene Erfahrung ist, aber durch die Regeln merkt man ja eben, Raffaela ist ja dann irgendwie so, sag ich mal, durch diese bestimmten Regeln sexuell nicht komplett verfügbar.
Ja.
Also das hat vielleicht auch mit eurer Paardynamik zu tun.
Weniger damit und ach so. Einfach mehr hat auch sehr oft mit genau dieser Dynamik von Cuckolding. Mhm. Also ich selber habe kein Problem damit. Ich finde es sogar schön, diese wunderschöne Frau und ihre Energie und ihre Leidenschaft teilen zu dürfen. Das ist, für mich ist das einer der größten Geschenke, die sie jedem Mann geben kann. Aber natürlich, solche Art von Sessions und auch diese Art von Arbeit bedarf Regeln und Grenzen, sodass wir auf uns achten können und auch dies nicht nur gefaked, sondern tatsächlich mit aller Freude und mit unserer ganzen Seele auch machen können.
Also habt ihr euch richtig spezialisiert darauf auch, fast, ne? Also sehr auf den Bereich Cuckolding.
Unter anderem.
Unter anderem.
Aber das haben wir ja. Für mich ist das ein unheimlich häufiges Check-in mit mir selber. Also in was für einem Moment ich in meiner Partnerschaft bin, durch was für Krisen und Höhen wir gerade laufen und was ich dementsprechend auch in einer Session mache oder nicht mache. Also es gibt Momente, wo ich sehr gerne mehr sexuell bin, wo der Gast mich lecken darf, anfassen darf, sehr viel mehr sexuell mit mir werden darf. Und dann gibt es Momente im Leben, meinem Leben, wo ich selber auch einfach mehr auf meinen Körper aufpasse, mich ein bisschen zurückziehe. Und dann sind halt Sessions anders. Die gehen dann vielleicht mehr ins Spielerische, Fesseln oder mit kleinen Schlagelementen, Rollenspielen mit drinne. Es ist so echt wie möglich und es soll so viel Spaß machen wie möglich.
Und das ist auch super wichtig. Wir wollen hier nicht mechanisch irgendwas darstellen, sondern wir wollen tatsächlich unsere echte Leidenschaft teilen.
Und in dieser Dynamik jetzt, wenn es jetzt dieses klassische Setting ist, ein Mann kommt und guckt euch beiden zu, seid ihr quasi diejenigen, die auf Wunsch dieser Person hin, dieses Gastes hin, ihn ja quasi wiederholt demütigen, also in diesem Rollenspiel des ursprünglichen Cuckoldings, ne? Was steckt da eigentlich für ein Gefühl dahinter? Ihr macht das wie eine Dienstleistung, ist ja auch klar, aber ist das auch irgendwie erregend, diese Blicke allein, wenn jemand zuguckt und man merkt, da ist eine Luststeigerung bei dem vom Zugucken? Also das sind ja auch so Sachen, die ihr wahrnehmt, oder?
Absolut. Also das ist definitiv ein sehr erregender Punkt für mich.
Du lebst eine krasse Männlichkeit, ja. Dann. Das ist die Rolle, die du dann hast. Du musst so der absolute...
Der total geile Hengst, der mich nehmen darf.
Ja, sprechen wir es Tacheles aus. So ist die Dynamik. Und ich glaube, das ist auch eine Fantasie, die sehr viele Männer gerne leben wollen würden. Der Macher, ja.
Aber ich spreche nur mal für alle Frauen, die hier zuhören. Eigentlich haben wir die eigentliche Macht in diesem ganzen Spiel, weil wir sind diejenigen, die mit dem Gast eine Beziehung haben. Wir sind diejenigen, er ist von uns abhängig, weil ich nehme ihn rein in mein Liebesspiel mit dem Lover und ich sage ihm, wie weit weg er stehen soll, wie nah er rankommen soll, wo er hingucken darf. Und ich sag auch meinem Lover, was ich möchte. Eigentlich hast du hier die ganzen Fäden in der Hand tatsächlich. Aber was machst du jetzt wirklich mit mir?
Du schlüpfst ja eigentlich prinzipiell in die Rolle eigentlich der Partnerperson dieses Gastes. Du bist ja die eigentlich ihm gehörende Frau, die jetzt aber von einem anderen befriedigt wird.
Wenn das das Rollenspiel ist.
Wenn das Rollenspiel ist. Das wäre ein Modell. Es gibt noch andere, genau. Ja.
Ja. Dann...
Dann hast du Macht.
Dann habe ich Macht und ich merke die Connection und was den Gast wirklich geil macht. Es ist ein Herantasten an diese Persönlichkeit, die mir gegenüber sitzt und wie viel mir die Person auch vorher gesagt hat, was sie wirklich geil findet oder was ich in dem Moment erst rausstelle, was sie wirklich geil findet.
Du siehst es dann an den Blicken und allem, wie sich was wirklich ankommt.
Es ist, ich bin in der Rolle, ich kann mich nicht ganz gehen lassen körperlich, obwohl es eine sehr schöne Erfahrung ist, weil ich bin in der Rolle, ich möchte das rauskitzeln, was dieser Mensch wirklich möchte.
Ist das eher denn im BDSM-Bereich, würdet ihr sagen, immer noch sehr nischig, so diese Form des Angebots? Oder ist das was, ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht durch bestimmte Pornos, die man guckt, so eine Fantasie sich auch nochmal mehr etabliert und dann denkt man sich, das will ich jetzt auch in Real Life sehen. Und was es aber eben nicht ist, es ist ja kein Dreier, kein klassischer, dass jemand kommt und sagt, wir wollen es jetzt zu dritt machen, sondern es ist ja wirklich dieses auch vor allen Dingen viel Zuschauen und nicht unbedingt in die aktive Rolle gehen, sondern sehr im Passive bewusst bleiben.
Also tatsächlich ist es so, dass in der privaten BDSM-Szene ist das relativ gang und gäbe. Also es ist relativ weit verbreitet. Da gibt es diesen wunderschönen Begriff Hot Wife. Also das wird oft gefunden, das sieht man. Was aber sehr selten ist, ist tatsächlich, dass ein professionelles Sexarbeiterpärchen das anbietet und dann auch noch bis hin zu Berührungen, Bisexualität etc. Das ist, da sind wir tatsächlich, ich glaube, deutschlandweit auch schon fast einzigartig.
Auf jeden Fall frage ich mich auch, genau, was das so, was diese Form der Machtspieler im Sexuellen, was das mit uns so macht, wenn wir das ausleben können. Weil ich glaube, es gibt ja oft viele Wünsche, sexuelle Wünsche, Fantasien, die Menschen im Kopf haben, die sie nie so richtig ausleben. Was glaubt ihr, wenn wir solche Räume haben, wo wir solche Dinge ausleben können, was macht das gesellschaftlich?
Positiv. Also das ist, für mich ist das das A und O. Also seitdem ich aktiv in der BDSM-Szene unterwegs bin, ist meine Sichtweise auf Sexualität sehr anders geworden. Weil
jetzt nur mal kurz, will ich nur sagen, ne, wenn, es gibt doch Leute, die so sagen, das ist Verrohung der Gesellschaft. Was soll das denn? Die sehr konservativ. Ja, wäre doch so, dass man so sagt, was soll das denn jetzt irgendwie? Und dann soll man irgendwie
aber
zugucken.
Das Ding ist, wir als Gesellschaft müssen lernen, offen und ehrlich mit unserer Sexualität umzugehen und offen und ehrlich darüber zu reden. Weil zu oft habe ich gehört von Pärchen, die nach 10 Jahren sich endlich mal gestanden haben, oh, ich hatte doch immer mal diese Fantasie oder das und das. Und dann doch gesehen haben, eigentlich passen sie nicht zusammen, weil das passt einfach nicht. Aber wenn wir von vornherein einfach diesen gesellschaftlichen Vertrag nicht haben, wo ich weiß, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, wir haben Sex, wir heiraten, wir haben kaufen Haus etc. Aber es kann ganz anders sein. In der BDSM-Szene kann ich einen 2 Meter großen Typen anbaggern. Und dann irgendwann sagt er mir, ja, eigentlich möchte ich in einem pinkfarbenen Tutu rumlaufen und möchte von dir Good Little Girl genannt werden. Dann sage ich, super, toll, mach. Aber wenn wir das nicht offen und ehrlich kommunizieren, dann können wir unsere Leidenschaften nicht ausleben, weil wir werden dann ganz oft unsere Leidenschaften unterdrücken, um einfach nur gesellschaftlich konform zu bleiben. Und das ist absolut desaströs.
Wenn ich das noch weiterführen darf, dann glaube ich, dass uns das als Menschen, wenn wir immer mehr die Chance dabei haben, unsere Ängste zu begegnen, sie zu leben, sie auszutesten und immer weiter okay mit uns selber zu sein, es macht uns entspannter, es macht uns hoffentlich friedlicher. Das ist mein Wunsch auf langfristig. Und es würde... es würde eine Gemeinschaft, wir müssen ja noch gar nicht so als Gesellschaft zu groß denken, aber schon allein eine Freundesgruppe auf der Arbeit, da wo du die meisten Berührungspunkte hast in deiner Sportgruppe, es würde dich vielleicht gegenseitig einfach entspannter miteinander umgehen lassen.
Wir haben jetzt noch gar nicht das Wort Eifersucht reingebracht, weil eigentlich ist das ja das Klassische, sind ja fast wie, man könnte es jetzt auch so sagen, wenn Paare das jetzt leben, dann ist das ja so ein Live-Fremdgeh-Moment, das zu beobachten eigentlich, ne? Und zu sehen. Das ist ja so die krassesten Ängste, die man in einer Beziehung teilweise haben, dass die Leute, ne, die größte Angst, die sie haben, ist, dass ihr Partner irgendwie mit jemandem anders mehr sexuell Lust haben könnte als mit einem selber. Ne? Das sind ja so diese Ängste, die wach werden können in so einem Momentum. Das ist so interessant, weil es in so eine sehr emotionale Extreme geht, weil das ja wirklich auch Verlustängste wecken kann, wenn Paare, also jetzt nicht wie bei euch in der Konstellation als sexarbeitende Person, sondern wenn Paare das auch ausleben in ihrer Beziehung, das ist schon interessant, ne?
Klar.
Ich glaube aber auch, dass es häufig eher Paare sind, wo sie beide gerne dominiert werden wollen und wo sie ein bisschen ein Stück weit unglücklich miteinander sind, weil sie ihre sexuellen Vorlieben nicht ausleben können und sie eigentlich beide ergänzt und unterstützt werden. Das ist eher die Konstellation, mit denen wir zu tun haben.
dass Leute dann kommen und sagen, und jetzt probieren wir Dinge aus.
Und jetzt wollen wir beide zusammen als Paar erfahren, wenn wir beide mal endlich dominiert werden.
Genau, also ich glaube, das macht es immer einfacher, wenn man tatsächlich etwas zusammen macht. Das ist auch nochmal ganz was anderes. Da sind die Verlustängste anders, weil wir müssen einfach verstehen, diese Frage von ich bin nicht gut genug, das ist der falsche Ansatz. Ich bin ich und ich kann nur das geben, was ich geben kann. Wenn ich submissiv bin als Mann und meine Frau ist dominant und möchte auch gerne mit einem noch mehr dominanteren Mann etwas machen, dann wäre es kontraproduktiv, ihren submissiven Mann dazu zu zwingen, den dominanten Teil zu übernehmen.
Was ja in der Gesellschaft häufig passiert und was ja unter anderem deshalb dazu führt, dass viele sagen, oh fuck, ich bin der Manager, der Verantwortliche, ich bin der Familienvater, ich bin immer derjenige, der alles machen muss. Kann ich mal, eigentlich will ich im Bett selber mal dominiert werden und endlich mal loslassen können und vielleicht noch nicht mal mit einer Frau.
Das sind doch schöne Schlussworte von Raffaella Morning und an ihrer Seite Master Samael. Auf jeden Fall viele, glaube ich, Gedankenanstöße da. Zum Thema Cuckolding haben wir gesprochen und haben da eure Perspektive als Paar, das eben gemeinsam als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter arbeitet, gehört in Berlin. Ich danke euch für diese Einblicke.
Super. Dankeschön. Dankeschön.
Übrigens, wenn ihr noch mehr über die Arbeit als Dominos hören möchtet, nächste Woche wird es dazu in einer Stunde lieber ein Deep Dive geben. Jetzt im Liebestagebuch ist erstmal eher, ja, ich würde sagen, Cooldown angesagt. Louis, der hat uns ja hier erzählt, wie er nach langer, eher auch frustrierender Datingphase in Berlin vor 2 Jahren dann endlich eine Frau kennengelernt hat, die wohnte aber leider nicht in Berlin. Hunderte von Kilometern entfernt, aber es hat direkt so gepasst, da wurde eine Fernbeziehung draus. Lange hat diese Liebe auf Distanz auch ganz gut funktioniert für beide, mit viel Telefonieren, sich gegenseitig besuchen, Nachrichten hin und her schreiben und auch einem großen gemeinsamen Urlaub im letzten Sommer. Aber jetzt eben ist es aus. Warum? Das erzählt uns Louis selbst.
Also ich bin jetzt von meiner Freundin, mit der ich ja eine Fernbeziehung knapp zwei Jahre hatte, getrennt. Ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess. Das hat sich so ein bisschen aus dem gemeinsamen Urlaub auch ergeben, aber auch aus ganz vielen Dingen, die danach geschehen sind. Der ausschlaggebende Punkt war, dass bei ihr privat in der Familie etwas passiert ist, von dem ich einerseits die Tragweite nicht so richtig nachvollziehen konnte und andererseits auch aus der Entfernung heraus nicht so richtig für sie da sein konnte. Und da ist tatsächlich auch die Kommunikation so ein bisschen auf der Strecke geblieben und hat eben dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir uns dann dazu entschieden haben, die Beziehung zu beenden. Die eigentliche Ursache, würde ich sagen, die liegt noch viel weiter vorne, ich glaube kurz vor Ostern, als wir dann irgendwie über die Nachrichtenlage gesprochen hatten, aber so eine regionale Nachrichtenlage und so Alltägliches. Und da sind wir mit 2 unterschiedlichen Meinungen sehr aneinander geraten. Und darüber sind wir dann, naja, nicht in Streit geraten, aber haben schon da so ein bisschen dann drüber debattiert. Und das war, glaube ich, dann irgendwie auch so ein Punkt, wo sie gemerkt hatte, dass da auch irgendwie fundamental was nicht aligned ist. Und entsprechend hat sie sich auch nach und nach immer weiter entfernt. Dazu kam halt noch, dass sie sehr mit der eigenen Gesundheit zu tun hatte zu dem Zeitpunkt und entsprechend nicht mehr so viel Kraftreserven hatte für eine wirklich innige tägliche Kommunikation, für eine innige oder auch wöchentliche Kommunikation. Und da hat sich das dann so ein bisschen ausgeschlichen, sodass der Kontakt auch immer, na, ich sag mal, weniger innig und mehr so ein bisschen zur Pflicht wurde. Und entsprechend hat sich da dann auch das Verhältnis immer weiter abgekühlt, sodass ich dann auch teilweise Sachen nicht mehr erzählt habe. Also zum Beispiel, dass ich irgendwie einen Städtetrip mit alten Schulfreunden gemacht hatte. Einerseits stand ich nicht so hundertprozentig hinter diesem Städtetrip, weil auch meine eigenen Energielevel gerade irgendwie so ein bisschen runter waren und ich nicht wusste, ob ich da wirklich viel Spaß haben werde. Und deswegen hatte ich das selber von mir so ein bisschen weggeschoben und auch dann mit ihr nicht geteilt. Aber als es dann soweit war, war es doch ganz cool. Und dann war es natürlich wiederum Thema, dass ich das vorher nicht geteilt hatte. Ja, das war so ein bisschen der Modus, in dem wir dann waren. Und so sind wir dann auch in den Urlaub gefahren. Im Urlaub selber waren wir eigentlich ein ganz gutes, eingespieltes Team. Ich habe aber schon doch auch gemerkt, dass manche Sachen, die ich gemacht habe, ihr sozusagen missfallen haben oder manche Sachen sozusagen kritisch beäugt wurden. Und es immer so eine Anspannung im Raum gab, die wir dann irgendwie auch nicht mehr losgeworden sind. Also vorher hat es sozusagen in den Alltagssituationen gekriselt. Die Kommunikation ist immer weniger innig geworden und immer mehr, ja, gar nicht zur Last, sondern einfach zu einem To-Do, was man abhakt. Und dann ist es eben durch eine konkrete private Situation, wo ich nicht in dem Maße, wie es vielleicht richtig gewesen wäre, da sein konnte, eben dazu gekommen, dass wir die ganze Beziehung nochmal reevaluiert haben und eben zu dem Punkt gekommen sind, dass wir an so unterschiedlichen Stellen im Leben sind, dass das eben leider nicht passt. Auch wenn es sozusagen privat, oder nicht privat, sondern die Einzelpersonen an sich, glaube ich, ganz gut gepasst hätten und auch immer noch passen. Also wir sind ja auch immer noch in Kontakt und pflegen so einen freundschaftlichen Umgang. Aber die einzelnen Lebenssituationen, die waren halt so unterschiedlich, dass das leider nicht miteinander sozusagen gematcht hat.
Danke, Luis, für deine offene Art von der Trennung zu erzählen. Und wenn ihr mehr zu Trennung hören möchtet, da war gerade in der letzten Folge eine Stunde Liebe Katja Lewina dabei, die hat dazu erzählt. Und wer jetzt denkt, mehr Tipps zu Fernbeziehungen, das wäre doch auch gut, haben wir auch für euch. Verlinke ich euch beides in den Shownotes, die Folgen. Ich bin Shani Anwar, danke fürs Zuhören und ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.